Eine Sache in eigener Sache. Mhm. Es gibt ja das Mutterschiff Beste Freundinnen. Und auf dem segeln wir ab September wieder quer durch Deutschland und Österreich. Es gibt eine neue Tour, die heißt Zu hart für den Podcast. Und da kommen so ein paar Inhalte rein, die wirklich zu hart sind für den Podcast. Es gibt sehr viel Interaktion mit euch. Es wird ein Riesenspaß. Es ist immer wahnsinnig lustig, was uns die Leute danach spiegeln. Man hat einfach einen saugeilen Abend. Also wir zumindest.
Wir zumindest und hoffentlich auch alle anderen. Wir hatten auch letztes Mal die Erfahrung gemacht, dass beste Vaterfreudenhörer bei der Tour waren und auch sehr viel Spaß hatten.
Ja, unbedingt.
Und irritiert waren, was wir hier überhaupt machen.
Bei ja, beste ganz Freundin. Genau. Es gibt ja Leute, die hören beste Vaterfreunde, aber die kennen beste Freundinnen nicht. Mhm. Und es wird eine gesunde Mischung. Also sowohl beste Freundinnen als auch beste Vaterfreundenhörer werden abgeholt. Und ihr könnt euch jetzt die Karten sichern. Die Infos findet ihr in den Shownotes und die Karten gibt es auf bestefreundinnen.de. Und es gibt nicht so viele. Also falls ihr überlegt, macht's lieber jetzt.
Warum gibt es die Welt?
Papa, ich hab dich lieb.
Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch.
Beste Vaterfreuden, der langweilige Podcast übers Vatersein.
Ja, 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 ja.
Ich hasse Papa.
Weißt du, dass Mama auch manchmal weint wegen dir?
Halt die Fresse, halt die Schlappe.
Setz dich bitte hin.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
Hello. Meine Tochter ist letztens angekommen und meinte, sie hat ganz, ganz toll geweint. Und hat mir auch eine Verletzung gezeigt, die sie am Arm hatte, weil, was lachst du? Findest du das lustig?
Ja, weil ich manchmal mich wundere, was für Verletzungen mit Weinen kommentiert werden, wollte ich gerade sagen, wo ich denke so, okay, aber das darf natürlich nicht sein.
Das ist noch nicht würdig zu weinen, meinst du?
Genau, es gibt so eine Stufe, wo ich sage,
ab wann, so offene Knochenbrüche?
Blut muss fließen. Blut,
ja, oder also eine richtige Schürfwunde, die nächsten Tag bitter verkrustet, das zählt nicht.
Doch, klar.
Aber da fließt in dem Moment...
Ja, es muss Blut erkennbar sein.
Aber manchmal bildet sich ja auch erst so weißes Zeug, bevor Blut kommt.
Ja, also da würde ich gern sagen, mit einmal pusten. Also da darf eine Träne fließen, dann puste ich einmal und sage, das geht schon. Reiß dich mal zusammen.
Sozialisierst du da deinen Sohn genau wie deine Tochter?
Also meine Tochter wird dann meistens von meiner Frau in den Arm genommen, wenn sie sich verletzt. Mein Sohn steht alleine da.
Okay, gut. Nee, das ist eigentlich der richtige pädagogische Weg.
Denke ich auch.
Super, machst du das.
Was hatte sie denn für eine Verletzung?
Naja, sie ist anscheinend auf die Straße geplumpst, gefallen. Klingt gleich ganz anders, ne?
Was bei euch auf jeden Fall doppeltes Risiko bedeutet.
Folgendes Szenario. Meine Ex-Freundin geht mit meiner Tochter über die Straße und ein Typ kommt mit seiner Karre richtig um die Ecke geheilt.
Auto.
Mhm. Und ist einfach super nah an denen vorbeigefahren. Und dann musste er irgendwie anhalten und dann hat, weil meine Ex-Freundin so sauer war, weil die wären beinahe übergematscht worden von dem, hat gegen die Radkappe getreten. Und dann ist der Typ ausgestiegen und hat ihr die Käppi vom Kopf gehauen.
Nein.
Und da, weil er halt angekommen ist, hatte meine Tochter so Angst, dass sie auf den Boden gefallen ist und sich dann eine Schramme geholt hat und angefangen hat zu weinen. Oh ey. Ich war innerlich richtig zornig. Sie hat sich natürlich das Kennzeichen gemerkt. Ich hatte schon überlegt, entweder ob wir den anzeigen.
Ja.
Und der hatte selber Family im Auto. Ich frage mich,
hä?
Was geht ab? Und sein Sohn kam dann raus und hat seinen Vater beruhigt.
Und wie alt war der Sohn?
12, 13. Ach,
so ein älterer schon. Ja. Nicht so ein kleiner 5-Jähriger.
Aber das ist ein klassisches Beispiel von Parentifizierung, dass du die Verantwortung für deine Eltern übernimmst in Situationen, wo du es eigentlich nicht machen müsstest.
Ja. Was hat denn da geritten? Also ich frage mich generell, wenn Eltern mit ihren Kindern in so ein Verhaltensmuster verfallen, wo man... als Außensteher sich nur fragen kann, wie konnte das passieren? Also wie kann jemand, also wenn der alleine gewesen wäre, weiß ich, ein gestresster Transportfahrer, der irgendwie Pakete
schon
ausliefern
schon 3-4 Kinder abgeliefert hat an dem Tag.
Wo er seine Highscore hochhalten muss in der Firma.
Bam.
Heute habe ich 5, wie viel habt ihr?
Aber wir müssen dann immer das Alter von den Kindern zusammenrechnen.
Es gibt, umso jünger, umso größer das Scoring.
Ah ja, okay. Mhm.
Weil es,
als kleineres Target, ne?
Ja, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie alleine auf der Straße sind, ist halt viel, viel geringer.
Ah ja, okay.
Und wenn du Glück hast, kriegst du auch beide mit. Also wenn die im Kinderwagen sind, kannst ja die Mutter noch mitnehmen und dann gibt es Doppelpunkte.
Wenn die festhalten, meinst du?
Ja, genau.
Den Kinder, okay.
Wenn sie nicht wegspringen, weil sie sagen, ich schütze mein Kind.
Schützt du nicht, Papa. GTA live.
Ja.
Was hättest du gemacht, wenn du da dabei gewesen wärst?
Ich kann es dir gar nicht genau sagen, aber ich glaube, in dem Moment, wo meiner Frau die Käppi, obwohl sie trägt kein Käppi, weggeschlagen
aber wurde. Aber sie hätte so eine Mütze getragen, die sie weggeworfen hat. Da musst du auch gut treffen.
Ja, da musst du richtig gut treffen. Ich glaube, ich wäre auf den losgegangen.
Ja?
Ja.
Hättest du ihn gehalten so? Ich wollte schon länger mal wieder einen Mann halten.
Ja, man hätte ihn natürlich auch einfach umarmen können.
Das ist immer die erste Variante, die ich bei sowas mache. Von hinten, locken.
Ja, ich dachte, du willst ihn nicht umarmen. Deswegen. Ich weiß, du hast auch einen Schmerz.
Ich weiß, du bist auch wütend gerade und wurdest schon lange nicht mehr gehalten. Aber wie gesagt, immer, was wichtig ist, wenn du jemanden von hinten hältst, niemals deinen Kopf hinter den anderen packen, weil der kann dann dir eine Kopfnuss von hinten geben. Ja. Du musst immer den Kopf auf die Schulter machen und sehr dicht leider Körperkontakt.
Aber ja. Wie komme ich hinten an ihn ran? Da muss ich ja mich um ihn rumschleichen.
Oh, das geht relativ leicht. Ich mache einen Griff bei dir, dass du deinen Arm hochmachst, dann hebelst du den Ellbogen so nach oben und dann bist du so überrascht in der Situation, dass du eigentlich schon hinten dran bist und dann kannst du ihn von hinten.
War das so ein Moment, wo du dich einfach auch extrem geärgert hast, dass du nicht dabei warst? Nicht nur, weil du deine...
Es wäre ein hervorragendes Feld gewesen, ja. Um unterdrückte Aggression auszunehmen, das meinst du?
Ja, wo
du
sagst, warum...
Ich habe nur auf dich gewartet, mein Freund.
So. Du könntest die Situation auch kreieren.
Das merkst du ja manchmal bei Türstehern so, ne? Hier gibt es Ärger, so eine ganz kleine Situation.
Gerade
so.
Wenn die im Club sind.
Ja, ja.
Und dann vor der Tür gibt es Ärger. Vor der Tür gibt es Ärger.
Endlich. Ich habe hier schon lange genug aufgestaut.
Meine Berufung ist
Leuten auf die Fresse zu hauen.
Aber du könntest es natürlich auch immer wieder reinszenieren und deiner Tochter bitten, lauf bitte über die Straße. Wie oft muss ich denn noch über die Straße laufen? Irgendwann wird schon einer kommen.
Einer wird schon anbeißen. Nein, aber ich würde nicht wollen, dass meine Tochter das sieht.
Dass du dich mit dem Typen anlegst?
Ja.
Warum nicht?
Ich würde nicht gerne, dass sie weiß, wie körperliche Gewalt aussieht.
Und was würdest du dann machen? Mit ihm ins Gespräch gehen und sagen, das war ja nicht in Ordnung?
Das Problem ist, ne, du weißt ja nicht, was für ein...
Also halt, stopp. Moment. Wenn du dabei gewesen wärst, ich glaube nicht, dass er deiner Ex-Freundin die Kappe...
Komischerweise können sich auch diese cholerischen Menschen auf einmal beherrschen, weil die sind ja auch häufig nicht so cholerisch bei der Arbeit. Bei ihrem Chef können sie sich ja auch beherrschen, bei ihrer Chefin. Aber es gibt Leute, da können sie es nicht, Leute, denen die scheißegal sind, auf der Straße und meistens auch nicht im familiären Umfeld.
Ja.
Und darum sage ich auch immer zu Cholerikern, wenn die sagen, oh, ich habe meine Wutanfälle, ich kann nichts dafür. Fucking, du machst es doch nicht bei allen Menschen. Natürlich kannst du was dafür. Mhm. Also hör mal auf damit.
Aber ich glaube halt, wenn du dabei gewesen wärst, wäre es entweder so abgelaufen, dass gar nichts passiert wäre, dass er nur rumgeschrien hätte, oder er hätte dann direkt dich angegriffen, weil er wäre nicht auf deine Ex-Freundin drauf losgegangen.
Wenn sie gegen das Auto getreten hätte?
Also wenn du daneben gestanden hättest, ich glaube, so viel...
Anstand hatte der noch, dass er vor seinen Kindern so einen Ausraster kriegt und einer Frau ein Käppi vom Kopf schlägt.
Während der Mann daneben steht, weiß ich nicht, das ist schon sehr...
Ich glaube tatsächlich, er hätte es nicht gemacht.
Ich glaube auch nicht. Aber wenn er es gemacht hätte, sagen wir mal, er hätte dich jetzt geschlagen und du hast kein Käppi aufgehabt, sondern hätte dir eine Backpfeife gegeben oder was auch immer, hättest du dann gesagt, nein, ich möchte nicht, dass meine Tochter männlich Gewalt sieht, ich stecke ein.
Dann hätte ich nicht gewollt, dass meine Tochter sieht, dass man das ohne Gegenwehr hinnimmt. Und
exakt.
Oder ich hätte den Jesus gemimt und hätte gesagt, wollen Sie die zweite Wange auch noch? Eins von beiden. Wüsste ich jetzt nicht genau, müsste ich nochmal durchleben. Aber das weil wir haben das Kennzeichen.
Ah.
Und es ist ja möglich, dann zu gucken.
Wo der wohnt.
Nicht legal jedenfalls.
Das wollte ich gerade sagen. Den Trick muss über Transportfahrer hassen, diesen Trick.
Transportfahrer. Warteschlange. Ich bin in der Warteschlange vor dem Club und dein Transportfahrer
also,
kommt
ich glaube, wenn deine Tochter dabei gewesen wäre, also beziehungsweise ich kann nur von mir sprechen, ich glaube, wenn meine Kinder dabei gewesen wäre, die Situation wäre genauso passiert, dass er mich dann schlägt, hätte ich es wichtig gefunden zu zeigen, hey, Papa wehrt sich. Papa verteidigt die Familie.
In dem Moment hättest du nur dich verteidigt.
Na, weiß
Kinder
nicht.
Zurück! Papa verteidigt die Familie.
In dem Moment, weiß ich nicht, ja klar, würde ich nur mich verteidigen. Ich würde die Ehre der Familie verteidigen. Meine Ehre.
Ja.
Würdest du sonst gar nichts machen?
Aber hättest du denn so eine Ohrfeige zurückgegeben, so plupp?
Ja, ich glaube, nicht mehr Gewalt, als er mir angetan hat, wäre
und dann Devise. Hättet ihr euch beide so gegenseitig pop, 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 pop. Und so geht es dann eine halbe Stunde.
Papa, mir ist langweilig, können wir langsam los?
Ich trage hier gerade einen Kampf aus. Pop. Nee, ich weiß nicht genau, was ich gemacht hätte, aber in der Situation hätte mich meine Wut bestimmt ganz gut abgeholt.
Genau, ich denke auch.
Weil meine Wut ist auf jeden Fall eine Person, auf die ich mich verlassen kann.
Ja. Also ich glaube auch, der Wunsch wäre gewesen, nein.
Nee, nee, nee.
Aber du wärst...
Mein Wunsch wäre nicht, wenn ich körperlich angegriffen werde, dass ich keine Wut in mir spüre. Das ist
nicht es geht nicht um die Wut. Und die Wut auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, die Wut dann eben nicht in körperliche Gewalt
umzusetzen. Genau, dass die Wut bleibt und nicht in Gewalt. Sondern
zurückzugehen und zu sagen, okay, ich wurde hier gerade angegriffen. Ich möchte nicht hier ein Kampfszenario aufmachen, sondern ich gehe einen Schritt zurück und... Man kann es ja trotzdem versuchen, weiter mit Sprache zu lösen.
Diese Arme sind zwei Waffen. Nein.
Das geht ja schon.
Ich denke mir einfach, meine Tochter wächst schon in einem Bezirk auf, wo sie genug von dem Ganzen sieht. Ne? Letztens haben wir gespielt bei uns oben, ne? Und dann hatte sie so Kleingeld gesammelt. Ich muss jetzt übrigens verklickern, dass diese Puppe zu teuer ist. Sie wollte ja so eine Reborn-Puppe,
wollte ich noch fragen,
die so lebendig aussieht. Ja. Und dann haben wir uns immer die Bilder angeguckt und die sahen auf den Bildern fantastisch aus. Und dann gab es immer irgendwelche Bilder, die Leute geschickt haben und reingestellt haben, die schon gekauft haben.
Und die waren nicht so schön.
Und dann dachtest du, das ist doch nicht dieselbe Puppe. Und das Modell, was sie letzten Endes haben wollte, also dass die Bilder aussehen wie die echte Puppe, dann kostet so eine Puppe 2.500 Euro. Mhm. Dann habe ich ihr irgendwann erklärt, hey, du hast 60 Euro gespart, was für eine 6-Jährige schon wahnsinnig viel Geld ist.
Ja.
Aber es fehlt noch eine ganze Menge. Das geht einfach nicht. Und ich kann dir die nicht einfach kaufen.
Nee.
Es würde auch komplett das falsche Zeichen setzen.
Finde klar. Ich.
Stell dir mal vor, die ist dann weg.
Selbst zum Geburtstag, selbst zu Weihnachten.
Noch nicht eine Plastikpuppe für 2.500 Euro. Nein. Wo leben wir denn? Auf gar keinen Fall. Naja, okay, das hat sie dann begraben, das hat sie dann auch verstanden. Aber wir haben dann irgendwann mit Geld gespielt und Kleingeld und ich weiß nicht mehr, was ich gespielt habe, welche Rolle. Aber sie hat mir so Geld gegeben und meinte dann direkt, aber nicht, dass du dir davon Drogen kaufst.
Was? Nein. So,
hä? Wo kommt das denn her? Ja, Kristall.
Was?
Und ich so, was ist denn Kristall? Und sie meinte Crystal Meth, ne?
Natürlich meinte sie Crystal Meth.
So, ja, es gibt eine Droge, die heißt Kristall. Und ich so, woher weißt du das? Und sie so, sag ich nicht.
Ja, und woher weißt du das?
Ich weiß es nicht.
Die Waldorf-Kita. Die rauchen dort Kristall. Die Kinder rauchen Kristalle.
Kids auf Kristall. Also nennen wir die Folge.
Die Waldorf-Kita. Natürlich geben die Erzieherinnen ihren Kindern Kristall.
Ja, die liebt Kristalle, aber Kristall raucht sie eigentlich nicht.
Ja, woher weiß sie es jetzt?
Ich weiß es nicht.
Das hat sie denn nicht gesagt?
Nein, manche Sachen sagt sie mir nicht. Gibt es nicht so Sachen, die deine Kinder dir nicht sagen? Wo sie sagen, sage ich nicht?
Ja, klar gibt es.
Ja, aber und?
Bei sowas wie Kristall, also das würde ich...
Natürlich habe ich dann noch 2-3 Mal nachgefragt.
Die Information würde ich aus denen rauspressen.
Ich meinte, das hat sie in der Checker-Tobi-Folge gesehen, wo er einen Selbstversuch gemacht hat.
Aber nicht bei dir, weil bei dir darfst du ja gar keinen Fernsehen gucken. Nee.
Kids, ich nehme jetzt mal hier ganz herkömmliches Kristall. Die Eltern wollen es irgendwie...
Vielleicht raucht deine Ex-Freundin Kristall.
Ja, die hat auch in letzter Zeit so wenig Zähne.
Und sie das war Rettern immer bei Kristall. Spontan gealtert. Hattest du dich überlegt, mit ihr noch ein Kind zu bekommen?
Dann, Beeilung.
Es wäre ein Kristallkind auf jeden Fall. Und bald bist du dann nur noch alleinerziehend. Auch eine spannende.
Aber ich weiß, wo ich sie finde. Im Kiez auf der Straße.
Woher weiß sie? Also,
ja, erschreckend, ne?
Das ist wirklich erschreckend. Aber du hast nicht versucht, es aus ihr rauszubekommen, die Info.
Nicht mit Gewalt, weil Gewalt gibt es schon genug in unserem Kiez.
Und gibt es noch andere Dinge, die sie dann beschreibt aus dem Kiez? Also hat sie schon Prostitution
kennengelernt? Prostitution kennt sie, glaube ich, vom Hörensagen.
Ja?
Ja. Du, widmen wir uns mal anderen Themen hier. Mhm. Weg von Kristall hin zu öffentlichen Toiletten. Hier hört uns eine, die heißt Martha. Und Martha schreibt, durch mein Studium beschäftige ich mich aktuell viel mit dem Thema öffentliche Toiletten und welche Probleme es bei dieser Thematik gibt.
Ich, Moment mal, durch mein Studium, das heißt, du studiert?
Angewandte Gender Studies vielleicht, das gibt's ja.
Okay, also ich hatte sofort mit der Reinigung von Toiletten
mich... Ja, vielleicht macht ihr das auch, Gebäudemanagement. Wäre dann der Studiengang
Alter,
dazu?
Klugscheißer. Ich wollte da irgendwie so versuchen, Humorschiene zu fahren. Aber na klar, wir können es auch ganz rational beantworten.
Nee, was wollte.
Weiß ich bitte. Nicht. Mir ist, ich kam kein Gedanke. Ich da wollte es einfach entstehen lassen. Aber lese mal die Hörermail auf. Vor.
War auf jeden Fall sehr witzig. Ungleichheiten und unzureichende Angebote etc. Euer Thema, Duschen mit der Tochter, hat mich dazu angeregt, mal nach euren Erfahrungen zu fragen. Also wir haben nicht mit der Tochter geduscht, sondern ein Vater duscht regelmäßig, wenn die Tochter bei ihm ist, mit seiner 9-jährigen Tochter. Und das hatten wir hier thematisiert. Wie geht ihr mit euren Kindern auf öffentlichen Toiletten um? Wie habt ihr das geregelt, als diese noch zu klein waren, um selbstständig die Toilette zu benutzen? Erstmal, ich lasse meine 6-jährige Tochter nicht alleine auf Toilette gehen. Nicht auf eine öffentliche Toilette, ey.
Ja, wie alleine? Also
naja, dass sie selber da rauf geht und wieder selber runterkommt.
Ach so, ja. Also du meinst auf den Toilettensitz?
Natürlich nicht. Ja. Also vor allem
außer
diese...
Außer Schwimmbad.
Noch nicht mal da.
Doch, da denke ich mir, wir sind eh gleich im Becken.
Du Ekliger.
Na, es werden sich ja trotzdem die Hände gewaschen und so, aber...
Aber eigentlich wird alles mit durch den Po reingezogen. Nee, vor allem nicht diese kleinen Toilettenhäuschen, die sie gebaut haben. Speziell in Berlin, wo man so einen Euro reinsteckt. Die gehen so auf und alles ist so vollgeteckt. Die stehen da seit einem Monat. Alles ist so vollgeteckt, voll beschmiert. Kot an den Wänden, so richtig so, wo du denkst, wie kann man so eine Toilette so in einem Monat hinkriegen? Das ist ein... Kunstwerk, das ist Vandalismus pur.
Also zum Glück gibt es sowas bei uns in Brandenburg nicht.
Naja, auf jeden Fall geht sie dann natürlich nicht alleine rauf. Gehst du dann mit deiner Tochter auf die Frauentoilette?
Nee, ich gehe mit meiner Tochter auf die Männertoilette, wenn sie das möchte. Mittlerweile möchte sie es, aber mittlerweile ist sie alt genug, keiner muss mehr mit ihr auf Toilette gehen.
Also sie wischt sich auch alleine im Po mit 9 Jahren.
Ja, das ist 8. Zu der Zeit, wo das noch nötig war, war ich mit ihr auf der Männertoilette.
Wann hat sie das so angefangen mit selber Po wischen?
Ja, so mit 5, 6.
7? 8?
Nee, 5, 6. Ich glaube sogar, vielleicht sogar früher. Ich glaube, bei meiner Tochter war es sogar früher als bei meinem Sohn.
Ja, dein Sohn macht das immer noch nicht alleine.
Doch, er macht das alleine.
Alle? So das komplette 360 Grad?
Das komplette 360 Grad.
Aber danach, abends, wenn man den Lappen so fährt, denkt man so, hätte ein bisschen gründlicher sein.
Also wenn mein Sohn was ist, ist er ein ausgiebiger Toilettengänger. Der sitzt da wirklich lange. Der sitzt
ja, aber lang sitzen heißt ja
auch nicht. Doch, das gehört ja dazu. Also der Prozess des Säuberns dauert auch lange.
Okay.
Und er sitzt so lange da, dass ihm die Beine einschlafen und er sich fragt, warum.
Boah, ich bin heute Morgen auch auf Toilette gegangen und dachte so, kennst du das, wenn die Beine so eingeschlafen sind, dass du nee, nicht von der Toilette, sondern auf dem Weg dorthin. Ich habe im Bett gesessen.
Ah.
Manchmal arbeite ich morgens im Bett. Ich weiß, das soll man nicht machen, das ist nicht gut und das ist gegen die Schlafhygiene, bla bla bla. Mache ich trotzdem. Aber ich bin mir dessen bewusst. Deswegen ist, ich bin bewusster Crystal Med Benutzer. Und bin dann zur Toilette gegangen. Meine Beine waren so krass eingeschlafen, dass ich dachte, ich stürze gleich.
Ja.
So viel schon mal zu unseren Toilettenerfahrungen.
Wie machst du das denn auf Toilette? Also du gehst auf meine Toilette.
Genau, natürlich.
Ja. Und oder nutzt du das als Rechtfertigung? Ich muss mit meiner Tochter hier auf die Damentoilette. Und übrigens im Schwimmbad auch in die Damendusche. Und wir duschen immer nackt, auch im Schwimmbad.
Ich lese mich für den Moment anders.
Ja. Ich habe mir da auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich würde auch, wäre mit meiner Tochter, wenn sie den Wunsch gehabt hätte, ich möchte auf die Damentoilette, wäre ich auch auf die Damentoilette gegangen.
Ja?
Warum denn nicht?
Aber da hättest du halt eine Dreiviertelstunde angestanden.
Ja, eben.
Ey, das ist so eine krasse Frechheit, das merke ich immer wieder. Ich war jetzt gerade auf der Leipziger Buchmesse und bei den Männern ist immer so, flutsch, die flutsch, bist du durch.
Ja.
Und bei den Frauen ist einfach immer, wirklich konstant eine fette Schlange.
Ja.
Wie viel Zeit Frauen im Laufe ihres Lebens auf Toilette verlieren?
Auf öffentlichen vor allem.
Ja, natürlich, auf öffentlichen Toiletten.
Mhm.
Ist einfach eine Frechheit. Das ist crazy.
Ja, aber was können wir dagegen tun?
Naja, ich glaube, ein Anfang wäre, Frauentoiletten größer zu gestalten als Männer.
Das ist ja meistens so. Also oft hast du mehrere...
Nee, du hast bei Männern immer eine ganze Reihe von Pissoirs. Das heißt, du hast die gleiche Quadratmeteranzahl,
ja,
aber du hast bei Männern dann 20 Pissoirs, weil die halt dichter nebeneinander passen.
Ja.
Und dann hast du so 4, 5 Toiletten, wo du die Toilettentür verschließen kannst. Und im Pendant dazu hast du auf der gleichen Quadratmeteranzahl dann 8 bis 10 Toiletten, wo du die Toilettentür schließen kannst. Ne? Und deswegen dauert das auch viel, viel länger. Aber es wäre gerechter, wenn man die Quadratmeteranzahl anpassen würde und mehr zu den Frauen geben würde.
Da müssen wir ja ursprünglich schon bei der Häuserplanung, müssen wir alle jetzt schon bestehenden Toiletten vergrößern.
Oder einfach so zwei
Kabinen. Oder draußen einfach noch ein paar Kabinen anbauen.
Nee, einfach zwei Kabinen, so die Wand ummauern und zwei Kabinen zu den Frauen reinmauern.
Oder einfach frei, einfach offen vorne, mehr ohne Türen.
Wie in Amerika.
Ja.
Wie hattest du das geregelt, als deine Tochter oder dein Sohn noch gewickelt werden musste? Weil die Wickeltische sind ja meistens, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ist dir wahrscheinlich nicht aufgefallen,
eher
auf Frauentoiletten
als
auf Männertoiletten.
Da bin ich auf Frauentoiletten gegangen. Und
du lügst einfach.
Nein, warum?
Bist du?
Ja, natürlich.
Ich habe meistens einfach meine Tochter irgendwo anders gewickelt, auf dem Zigarettenautomat.
Und was oft ja der Fall ist, dass die Wickelkommoden in Behindertentoiletten sind.
Ja.
Und da hat man auch viel Platz.
Ach,
und da kann, selbst wenn da keine Wickelkommode ist, bin ich oft dort wickeln gegangen. Weil da hat man einfach viel mehr Platz. Auch die Waschbecken sind meist ein bisschen größer.
Wenn die Toiletten für Menschen mit Behinderung so richtig zugepisst sind, ne?
Ja, ist aber nie.
Doch, manchmal schon.
Nein, das soll
man
nie erleben.
Und dann bekomme ich immer Bilder im Kopf, was ist hier vorher passiert? So, dass einer so ganz dringend musste und sich dann so schnell aus seinem Rollstuhl oder wie. Also
ich war noch nie auf einer Behindertentoilette, die nicht sauber war.
Meistens ist es ja besser, wenn du richtig dringend pinkeln musst, zum Beispiel,
wenn
du sitzt, als wenn du stehst. Das ist schon mal ein Vorteil.
Ja.
Und dann passiert trotzdem so ein Riesenszenario.
Ich habe es noch nie erlebt.
Doch, ich habe das schon ganz... Und das ist Klopapier überall verteilt.
Was? Wo gehst du denn auf... Also ich habe auf allen Behindertentoiletten ausnahmslos... War es immer so, schön, dass ich hier war, weil hier ist sauberer als bei den Männern.
Hier war es sauberer.
Nachdem, vielleicht war ich auch derjenige.
Nee. Damit ist eigentlich auch geklärt, wie wir das handhaben. Wir haben natürlich noch mehr Hörermails bekommen für euch, unter anderem von Suse.
Susi.
Oh, Susi? Ja?
Mhm.
Möchtest du das?
Ja.
Okay.
Ich finde Susi schön.
Susi schreibt an beste@bestefreundin.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Mein Name ist Susi, ich bin 29 Jahre, alleinerziehende Mama und habe mittlerweile fast alle eurer Folgen gehört.
Puh. Alle Vaterfreuden-Folgen oder alle Folgen?
Alle Folgen.
Puh.
Ja gut, ich hoffe, dir geht's noch gut. Ich mag euch zwei total und ich habe viel gelacht und ihr habt mich auch viel zum Nachdenken gebracht. Das ist das Wichtigste eigentlich im Leben. Nachdenken und lachen. Also es soll nichts in der Mitte geben, sondern entweder lacht man die ganze Zeit oder man ist am Nachdenken. Man ist so richtig am Nachdenken oder man lacht. Es soll keinen Normalzustand geben. Jetzt habe ich aber auch eine Frage an euch als Väter, aber auch an euch als Männer. Ich habe seit knapp 2 Jahren wieder einen Freund, der ist 35 und er ist nicht der Vater meiner Tochter. Sie wird im Sommer 3. Wir wohnen getrennt und verbringen aber möglichst viel Zeit gemeinsam. Jetzt wurde ich von der Familie und von Freunden darauf aufmerksam gemacht, dass mein Freund eine quasi nicht vorhandene Beziehung zu meiner Tochter hat und ob mich das nicht stört. Bis dahin habe ich das kaum bemerkt und mich hat es auch nicht gestört, aber ich habe dann darauf geachtet und nachgedacht. Da ist mir aufgefallen, dass meine Tochter gerne eine engere Beziehung zu ihm hätte und es immer wieder versucht, er aber meistens ziemlich passiv ihr gegenüber ist. Er ist selbst Vater, aber hat keinen Kontakt zu seinen Kindern. Die Ex hat es verhindert und er bemüht sich nicht genug, weil er sagt, mittlerweile sind die zwei alt genug, um sich bei ihm zu melden. Ja, seine natürlich. Kinder sind jetzt knapp 15 und 18. Wie würdet ihr mit der gesamten Situation umgehen? Und da gibt es ja mehrere Perspektiven. Einmal, dass ihre kleine 3-jährige Tochter mit ihm mehr Beziehung möchte und er blockt das ab.
Ja.
Das zweite ist, dass er sich eigentlich auch nicht bemüht um seine leiblichen Kinder.
Die 15 und 18 sind.
Und sich ja selber melden können.
Ja, wobei.
Gerade in der Phase sind die ja so, dass sie. Who is my dad? Warum hat er sich die ganze Zeit nicht gemeldet?
Wobei wir natürlich nicht ansatzweise wissen, was da alles vorgefallen ist zwischen der Ex-Partnerin von ihm.
Das wissen wir nie.
Nee, aber es ist hier nochmal besonders kritisch, weil ich ihm jetzt nicht den Vorwurf machen will, er hätte sich nicht bei den Kindern gemeldet. Nur weil er die Aussage trifft, die können sich ja bei ihm melden, wissen wir nicht, was da alles im Vorfeld passiert ist. Inwieweit auch er vielleicht gar nicht das Recht hatte oder was auch immer. Geht, könnte noch.
Ja, können wir jetzt zum Hetzepart übergehen?
Zum Hetzepart? Bitte, okay. Ja, also ich glaube, er will nur Sex, nimmt die Beziehung nicht ernst mit ihr, sondern freut sich daran, dass er eine offensichtlich attraktive Partnerin hat mit einem kleinen Kind, was so als Beiwerk und nerviges...
Den muss ich ja auch noch tolerieren.
Muss ich tolerieren, das tue ich auch, aber nicht mehr, weil ich keine Beziehung mit dem Kind eingehen möchte, sondern nur mit dir als Frau. Am liebsten wäre es mir, wenn wir dieses Kind ins Heim abgeben könnten.
Ich glaube, wir können die Sache aus mehreren Perspektiven uns angucken. Einmal können wir die Perspektive des Typen einnehmen. Mhm. Erstmal scheint er jemand zu sein, und wir kennen seine Situation tatsächlich nicht, aber der mit Schmerz auf eine ganz besondere Art und Weise umgeht, weil ziemlich sicher wird ihm das ein sehr unangenehmes Gefühl machen, dass er seinen 15-Jährigen und seinen 18-Jährigen nicht sieht, dass er keinen Kontakt zu denen hat. Und dass er jetzt auch sagt, oh, ich verhalte mich passiv, und das ist sein Umgang mit Situationen, die schmerzhaft sind. Manche fangen ja dann an zu kämpfen.
Ja.
Er sagt, er geht in die Passivität, er geht in die Resignation.
Vielleicht hat er auch gekämpft und ist jetzt in der Passivität.
Ja, vielleicht hat er auch gekämpft, vielleicht hat er aber auch nie gekämpft, wir wissen das nicht. Aber es ist auf jeden Fall sein Umgang aktuell mit so einer schmerzhaften Situation. Dass er sagt, oh, die können sich ja bei mir melden, ich habe alles getan.
Ich habe alles getan, was mir möglich ist.
Um meine Kinder zu sehen.
Also,
und in der Pubertät zu begleiten. Und ich würde dann behaupten, dass deine Tochter eine Erinnerung daran ist, dass er eigentlich auch eigene Kinder hat. Und jedes Mal, wenn sie kommt und Beziehung möchte, löst das in ihm Schmerz aus. Also weil es ihn ja daran erinnert, dass er eigentlich auch eine gesunde Beziehung zu seinen Kindern haben könnte.
Genau, weil wir nichts wissen, wäre meine Interpretation des Ganzen, dass er sich vielleicht sogar mal um seine eigenen leiblichen Kinder gekümmert hat, für sie gekämpft hat.
Er ist der Gute.
Nicht der erste Gute, aber er hat eigentlich die Erfahrung gemacht, dass der Kampf am Ende nicht zu Erfolg geführt hat. Und sich jetzt auf ein neues Kind einlassen, was nicht mal zu ihm gehört, sondern zu der neuen Partnerin, wie du schon auch gesagt hast, führt wieder dazu, dass dieses traumatische Erlebnis, hey, ich habe schon mal eine krasse, schmerzhafte Verlusterfahrung gemacht, die würde wieder neu aufleben, das möchte ich gar nicht. Und ich will auch gar nichts investieren in das Kind, weil mit der Investition kommt auch wieder ein möglicher Trennungsschmerz. Weil was ist, wenn ich mit der Frau keine Beziehung mehr habe und ich mich mit dem Kind super gut verstehe und das Kind eine Beziehung zu mir aufgebaut hat, muss ich ja wieder durch diese Trennung gehen. So ein bisschen tue ich mich auch schwer, den Typen als den Bösen darzustellen.
Weil das meine Situation sein könnte, die du auch hast. 15 und 18, haut auch genau hin vom Altersunterschied.
Weil ich es schon oft auch erlebt habe, dass Väter
alles getan haben.
Nicht alles getan haben, aber aufgrund von Institutionen Jugendamt, Institutionen Jugendwohngruppe, als die Buhmänner oft auch zurecht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, hey, die armen Männer oder die armen Väter. Aber es gibt auch einige Situationen, wo die Männer wenig dafür tun konnten, auch mehr in Kontakt zu kommen. Weil es hieß, hey, die Kinder sind jetzt weg und die Mutter ist diejenige, die weiterhin informiert wird, was passiert, regelmäßig Updates bekommt, auch regelmäßig eingeladen wird. Und die Väter leider irgendwie hinten runterfallen. Mhm. Und dann auftauchen nach ein paar Jahren. Natürlich ist es auch alles...
Vater!
Du warst, du warst nicht für mich da. Wie gesagt, das wissen wir alles nicht. Und natürlich könnte ja auch ab einem bestimmten Punkt, wo die Kinder, ich glaube so ab 13, 14...
oder sind 15 und 18?
Nee, ja, genau, aber ab 13, 14 hast du auch nochmal einen anderen Zugang zu deinen Kindern.
Ja.
Also kannst du zumindest mit den erwachsenen werdenden Kindern anders sprechen als mit den, wenn sie manipuliert wurden, manipulierten 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-jährigen Kindern.
100%. Und du hast manchmal auch gar nicht so eine wirkliche Chance, wenn die jetzt genau. richtig täglich bearbeitet werden von der Ex-Frau, kannst du machen, was du willst. Da kannst du sehr, sehr viel machen und ja. das wird nicht passieren. Gut. Nichtsdestotrotz hat uns ja eine Hörerin geschrieben und sie ist mit diesem Typen zusammen und es gibt noch eine Beziehung zwischen den beiden. Erstaunlich finde ich, ehrlich gesagt, wie dir das 2 Jahre nicht aufgefallen ist.
Ja, das ist wunderbar. 2 Jahre sind die zusammen.
2 Jahre.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Aber gut.
Das heißt, das Kind war ein Jahr als
wie kann man nicht lieb sein zu einem einjährigen Kind?
Exakt. Das einjährige Kind hätte auch die Möglichkeit gehabt oder er, der in Anführungszeichen leibliche Vater, also nicht leibliche, aber der eigentliche Vater zu werden. Weil das Kind sozusagen keinen anderen kennt.
Hatte ja noch die Trübsicht in einem Jahr.
Genau, die sehen nichts.
Okay, das ist die erste männliche Person, die ich sehe, das muss mein Vater sein.
Und dass er 2 Jahre lang gar keine Beziehung aufgebaut hat, wow.
Letztens, ne, als wir unterwegs waren, Snowboarden, da war ja einer dabei, der hat quasi, sein Vater hat ihn adoptiert, ne? Und ich dachte mir so, boah, das ist schon ein krass geiler Zug, wenn du irgendwie dich Kindern annimmst und sagst, hey, dein Papa war nicht da und ich möchte gern die Verantwortung für dich übernehmen und dein Vater sein und dann letzten Endes noch die adoptierst. Da gehört viel zu.
Vor allem hat er sie nicht nur adoptiert, es waren ja 2, er hat sie adoptiert und sofort eine Vasektomie gemacht, weil er gesagt hat, ich bin mit meiner Familienplanung fertig.
Flup, flup. Ja, ich hatte ganz schön Respekt davor.
Das ist ein krasses Commitment, zu sagen, ich kümmere mich jetzt um diese Familie als Vater dieser Familie.
Ja. Gut, das ist jetzt in der Situation ein bisschen anders.
Aber auch nicht hilfreich.
Sie ist mit dem 2 Jahre zusammen. Ein bisschen verwunderlich für mich jetzt, dass du das erst nach 2 Jahren gemerkt hast, beziehungsweise nachdem dich Freunde und Bekannte darauf aufmerksam gemacht haben.
Ja.
Und deine Tochter ist ja immer wieder in Anbandelversuchen mit deinem Freund.
Ja.
Und das ist jedes Mal ein Schmerz der Zurückweisung, wenn sie so einen Stöber nach hinten kriegt. Ich habe das selber schon erlebt in meiner Familie, als meine Schwester, meine eine, einen Partner hatte, der irgendwie nicht so einen ganz so coolen Kontakt mit den Kindern hatte, so wie ich es von außen gesehen habe, wo ich dachte so, wow, da würde ich mir jetzt ein bisschen herzlicheren Umgang wünschen. Ich habe auch damals gedacht, soll ich das jetzt ansprechen oder nicht? Ich habe richtig gemerkt, wie mich das wütend gemacht hat.
Hat sie das angesprochen oder hast du mit ihr mal darüber gesprochen?
Ich glaube, sie hat das gar nicht bemerkt.
Ah, okay.
Und waren alle dabei, also hätten alle bemerken können.
Also gut, das würde ja auch dafür sprechen, dass man vielleicht ja auch einen krassen blinden Fleck hat in dem Moment.
Und rat mal, wann der am größten ist?
Echt, keine Ahnung.
Wenn man verliebt ist. Und das ist jetzt hier auch die Zeitspanne. Die
2 Jahre?
Man kann bis zu 18 Monate verliebt sein, 1,5 Jahre. Und vielleicht hat sie jetzt ein 1/2 Jahr gebraucht, um das zu realisieren.
Ja.
Mit Hilfe von Freunden und Bekannten. Das heißt, eigentlich versucht deine kleine Tochter immer wieder eine Beziehung aufzubauen und sie wird immer wieder zurückgewiesen und zurückgestoßen. Das kann was machen mit einem kleinen Menschen und aber auch natürlich mit einem großen Menschen. Ne? Nämlich dieses tiefe Gefühl einpflanzen, so wie ich bin, bin ich nicht gut genug und kann auf jeden Fall was mit dem Selbstwertgefühl machen. Und ich finde, als Eltern hat man irgendwie immer die Aufgabe zu gucken, dass es auch dem Kind gut geht. Ne?
Ja.
Und dementsprechend kannst du nicht deinen Freund dazu zwingen, mit ihr jetzt eine Beziehung zu führen, aber du kannst es mal ins Bewusstsein holen. Vielleicht fällt es ihm auch gar nicht auf, vielleicht meint er das auch gar nicht so. Und einfach mal darüber reden, was dir gerade auffällt, ohne es zu bewerten und zu sagen, das ist jetzt schlecht oder nicht. Aber du kannst sagen, was es mit dir macht. Wenn es was mit dir macht, vielleicht jetzt, wo du es bemerkst, vielleicht macht dich das traurig, vielleicht löst das irgendein Gefühl aus, weil das macht ja auch Beziehungen aus, in dem Moment, wo ihr über Gefühle redet, ne? Ja. Über die Gefühle, die diese Situation in dir auslöst. Das ist eine Möglichkeit, die Beziehung zu vertiefen. Auch nicht immer angenehm, aber ich denke, es muss sein.
Ja, vielleicht war sie auch in so einer Haltung, ich kann irgendwie froh sein, dass er mit mir zusammen ist, weil ich habe ja ein Kind.
Der hat auch schon 2 Kinder.
Seite. Ja, aber die scheinen ja nicht in irgendeiner Form sein Leben zu beeinträchtigen, in Anführungszeichen. Was wiederum dazu führen kann, dass das Kind irgendwann vielleicht ein Selbstwertproblem haben könnte. Weil wenn das Kind auch von der Mutter nur so, naja.
Wie nimmt man gerade noch so?
Genau, ich gehöre irgendwie dazu, weil ich bin hier das geringste Übel in der ganzen Konstellation. Ich glaube, es wäre auch ganz wichtig, dass du dich nochmal fragst, was möchtest du eigentlich für eine Form von Beziehung zu deinem Partner und deiner Tochter und auch den beiden haben und welche Form von neuer Kernfamilie möchtet ihr sein? Also wir wissen ja nicht genau, wie er in deinem Leben existiert. Ist er, wohnt ihr zusammen oder seid ihr getrennt, in getrennten Wohnungen unterwegs? Wenn ihr zusammen lebt, glaube ich, ist es unabdingbar, sich die Frage zu stellen, hey, wie wollen wir unsere Zukunft gestalten? Also und wie wollen wir als Familie miteinander leben?
Ich könnte das, glaube ich, gar nicht, so ein Kind so auszuschließen, weil ich finde, ein Kind ist immer irgendwie sowas Neutrales für sich, Alleinstehendes, ne?
Also was ich schon verstehe ist, du kennst es ja wahrscheinlich auch, mit Sicherheit, bei dem eigenen Kind liebt man alles und versteht alles und mag alles. Und bei fremden Kindern, gerade wenn die zu Besuch sind, denkt man sich manchmal, warum ist der so nervig, ja?
Fußtritt.
Wirklich, ey. Und wenn sich dieses Gefühl niemals löst, dass du sozusagen ein Kind hast, was
das war ein Jahr, als das kennengelernt hat.
Egal. Wenn dieses Kind bei dir so ein Gefühl von, oh, irgendwie, ich finde es eklig auslöst und du dich dann nicht, das nicht wegbekommst, dieses Gefühl, bist du ja die ganze Zeit nur scheinheilig unterwegs.
Ja, stimmt. Da gilt es maximal authentisch zu sein und zu sagen, ich finde dein Kind eklig.
Also ich würde es jetzt so nicht formulieren, aber ich stelle mir das schon schwierig vor. Du liebst diese Frau, du magst diese Person total gerne und dann ist da so ein Kind dabei,
ekliges,
was du eklig findest.
Das oder, Ekelkind.
Oder nicht irgendwie auch keine Beziehung zu dem aufbauen kannst, weil du merkst, es entsteht immer ein Widerstand. Und ich erlebe das bei Freunden meiner Kinder. Freundinnen von denen mag ich sehr gerne und ich merke es immer daran, wenn ich einen Ausflug mache mit meinen Kindern oder einen von den beiden und wir dann überlegen, wen nehmen wir mit? Dann sage ich bei dir, ja, gar kein Problem. Den möchtest du mitnehmen?
Und ja, ich merke es immer daran, wenn so Kinder längere Fingernägel haben, so Dreckfingernägel.
Mhm.
Und bei manchen Kindern kann ich das gerade noch so akzeptieren.
Ja, siehst du.
Und bei anderen Kindern dürfen die noch nicht mal das Haus betreten, die muss ich rauskärchern.
Und stell mal vor, er hat da so ein Kind, was schon mit einem Jahr diese dreckigen Fingernägel hatte.
Wo so ein Muttermilchkuchen drunter war oder was? Ah ja, okay. Er findet das Kind eklig, glaubst du?
Eklig ist zu viel gesagt, aber ich glaube, dass...
Hat einen Widerstand.
Also ich glaube auch, dass man... Also du sagtest ja gerade, Kinder sind irgendwie neutral und man liebt alle Kinder.
Naja, jetzt übertreibt man nicht.
Eben, und ich glaube auch, dass es da Sympathien und Antisympathien gibt.
100%. Und ganz schwer wird's, wenn du einen Elternteil der Kinder nicht magst.
Oh ja.
Und die Stimme auch von der Person super nervig findest.
Mhm. Dann scheinst du aus Erfahrung zu sprechen.
Auf jeden Fall. Und dann neutral zum Kind zu sein oder lieb. Und da muss ich mich auch immer so einfinden und meine Mitte finden und dann sagen, hey, das Kind ist trotzdem total liebes Kind.
Ja.
Und wenn ich mir das oft genug sage, dann glaube ich mir das auch irgendwann. Klar. Nee, es gibt ja einfach wahnsinnig niedliche Kinder, unabhängig von den Eltern.
Klar.
Und dann gibt es total coole Eltern und die haben wahnsinnig nervige Kinder.
Ja.
Es gibt immer irgendwie alles, aber... Diese Entkopplung ist schon manchmal schwer, aber ein Freund hat es anscheinend hingekriegt.
Aber ja, die Frage ist schlussendlich, ob man auch das ansprechen kann.
Unbedingt.
Ob man ansprechen
aber
kann.
Aber darf er die Wahrheit sagen? Bei ihr wahrscheinlich schon.
Wahrscheinlich schon. Also was ich damit sagen will, vielleicht gibt es auch einfach einen ganz rationalen Grund. Vielleicht sagt er sowas wie, ich kann dein Kind nicht riechen. Weiß ich nicht. Ja, oder es ist, ich kriege so einen leichten Brechreiz, wenn ich es auf den
Nein,
Arm habe.
Nein, also aber mal also, jetzt Scherz beiseite.
Übertrieben gesagt.
Was man wirklich tatsächlich sagen kann, ist, und das kommt bei jeder Frau, glaube ich, gut an, wenn ich dein Kind sehe und wie glücklich du bist mit ihr und was du für eine innige Beziehung lebst und was du für eine tolle Mutter bist, dann werde ich einfach an meinen alten Schmerz erinnert und merke, dass ich ganz, ganz traurig darüber bin, dass ich diese Beziehung nie zu meinen Kindern leben konnte.
Scherz! Dein Kind stinkt.
Ich mag dein Kind einfach nicht.
Aber ja. Es steht auf jeden Fall im Raum ein Gespräch darüber.
Ja, unbedingt. Auch wenn es unangenehm ist?
Absolut.
Also es wird unangenehm?
Und es werden Fragen fallen müssen, die auch danach für eine Klarheit sorgen. Also
okay, was soll da rauf auf diesen Fragebogen? Bitte, Max, wird mal ein bisschen konkreter.
Na, ich denke, zumindest die Situation einmal anzusprechen. Mir ist erschreckenderweise gar nicht aufgefallen, dass du gar keine Beziehung zu meinem Kind führst, aber Freundinnen von mir. Und da wollte ich doch nochmal nachhaken, das habe ich jetzt beobachtet. Und
ganz konkrete Situationen gerne nennen.
Meinst du?
Ja, unbedingt. In dem Moment, wo du Verhalten ansprichst, ist es besser, ganz konkretes Verhalten anzusprechen, weil dann kann der andere sehen, aha, wie verhalte ich mich dann? Weil sonst entsteht so ein diffuses Gefühl und der andere...
Wäre ich anderer Meinung. gerade in dem Moment wäre ich da, also, würde ich ihm erstmal, bevor ich, also Marc ne,
genau,
im zweiten Schritt.
Vielleicht erstmal kurz sagen, hey, ist dir das aufgefallen? Und dann im zweiten Schritt zu sagen, zum Beispiel fällt es mir bei der und der, genau. in der und nicht gleich sagen, da habe ich das und das Verhalten kennengelernt.
Also ich würde erstmal den Raum aufmachen und ihm sagen, vielleicht kommt er von sich aus und sagt, benennt selber bestimmte Situationen, wo ihm das auffällt.
Unbedingt irgendwann dann auch konkret werden und nicht so im Raum wabern. So.
Ja, klar.
Ich habe da Gefühle, dass in Eindrücke reingekommen sind, die sind jetzt auch nicht von mir, sondern von Freundinnen, dass...
Weil so Verhalten direkt benennen, hier an der, gerade gestern zum Beispiel, ist mir aufgefallen, meine Tochter ist auf dich zugekommen, du hast sie abgewiesen.
Das wenn ich das noch einmal sehe, Freund.
Könnte es passieren, dass er genau sich an dieser Situation festhält. Ja, nee, gestern hatte ich einen schlechten Tag, normalerweise. Und dann hangelt man sich von einem Beispiel zum nächsten und führt eigentlich nicht zu dem, oder es kann passieren, meiner Meinung nach, dass man nicht zu dem gewünschten Ergebnis kommt, dass man über die allgemeine Situation spricht, um sich dann an bestimmten Punkten anzunähern, an Verhaltensweisen, die man sich vielleicht anders wünschen würde. Und ihm vielleicht dann auch Handwerkszeug an die Hand gibt. Hey, guck mal hier, an der und der Stelle wäre es vielleicht auch schön, dass du sie dann mal auf den Arm nimmst, wenn
so
sie
hält
auf dich
man
zukommt.
Ein Kind.
Genau, vielleicht weiß er das gar nicht mehr. Aber du...
Vielleicht ist er sich auch unsicher.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Ich dachte immer, mein Opa mag meine Tochter nicht.
Ja.
Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass er total unsicher ist.
Genau.
Und dass aus seiner Generation es so war, dass er selbst meinen Vater das erste Mal irgendwie nach einem Jahr auf dem Arm hatte.
Ja.
Und meine Onkels, die sind ja irgendwie 13 Monate später gekommen, auch ganz spät erst. Und der war noch nicht mal bei der Geburt dabei. Heute, wie wir Vater sein leben, ist ganz anders, als es vor, weiß nicht, 50, 60 Jahren gelebt wurde. Mhm. Und das ist das Krasse. Und ich glaube, das darf man sich auch bewusst machen. Vielleicht hatte er tatsächlich eine Unsicherheit.
Ja.
Und wahrscheinlich wird es ihm auch unangenehm sein, über diese Unsicherheit zu reden. In irgendeiner Form hat er eine Unsicherheit oder eine Ignoranz. Ignoranz heißt dann, wenn er nicht völlig empathielos ist und ein Psychopath, dass er diesem Punkt in seinem Leben nicht begegnen möchte. Und Unsicherheit heißt auch, dass er nicht bereit ist, seiner Unsicherheit zu begegnen. Und da kannst du ihn langsam ranführen. Und ich würde es nicht in einer Streitsituation machen, das ist immer ganz, ganz wichtig, sondern gibt es einen guten, ruhigen Moment, wo du das ansprechen kannst, wo ihr beisammen seid, wo es den Raum gibt.
Ist es vielleicht auch so, dass er gar nicht von dir in die Verantwortung genommen wird und wurde? Also vielleicht ist es ja
auch so.
Kannst
du ja nicht mehr sagen.
Ja, aber es könnte natürlich, sich das nochmal zu hinterfragen und vielleicht nochmal hochzuholen, gab es eigentlich auch einen Moment, oder Momente, wo ich ihn involviert habe in die Kindererziehung, in den Pflegeprozess, Windeln, Baden gemeinsam, also dass sie auch Situationen gemeinsam gemacht haben, wo er mit rein involviert wurde. Also ich fand es krass wichtig damals, als ich, wir natürlich meine Frau und ich waren beide unbeholfen, aber meine Frau war auf jeden Fall mehr belesen und hatte auch mehr Ahnung, weil sie schon mit mehr Kindern zu tun hatte. Und ich war am Anfang so, oh Gott, wie fasse ich es an und wie duscht man und wie viel soll das Wasser, wie warm soll es sein? Und an alle Prozesse mit involviert zu werden, hat mir dann auch geholfen, mehr Beziehungen aufzubauen. Und vielleicht wäre das auch nochmal eine Möglichkeit, ihn auch an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, guck mal, ich würde gerne, dass wir gemeinsam in Zukunft, weiß ich nicht, eine Geschichte gemeinsam abends du vorliest und ich nur dabei bin oder wir lesen beide gemeinsam vor.
Könntest du dir das vorstellen?
Könntest du dir das vorstellen? Hast du Lust darauf? Und ich glaube, wichtig ist dann für dich auch herauszufinden, ob du sagst, hey, was passiert, wenn er diese ganzen Fragen mit Nein beantwortet und das alles gar nicht möchte, wenn er keine Beziehung zu meinem Kind möchte, möchtest du dann weiterhin eine Beziehung mit ihm führen?
Und das wirst du rausfinden, wenn du den Weg gehst. Das ist eine Sache, die kann man ganz schlecht in der Theorie bearbeiten. Man kann sich vorher natürlich so ein bisschen Vorstellungen dazu machen, vielleicht auch mal seine Wünsche aufschreiben, aber man muss es dann ansprechen, leben, ausprobieren und gucken, wie es für dich ist. Mhm. Und auf diesem Weg wünschen wir dir viel Kraft, Suse.
Susi.
Susi. Und danke für dein Vertrauen, dass du uns geschrieben hast.
Bis dahin. Wir wünschen dir was.
Und euch wünschen wir natürlich auch was. Und ihr könnt uns schreiben an beste@bestefreundinnen mit dem Betreff Vaterfreunden, wenn ihr was auf dem Herzen habt. Und wenn ihr nichts auf dem Herzen habt, aber zufälligerweise im Netz, bewertet diese Folge. Das geht auf einigen Plattformen, auf Spotify, auf Apple Podcast und auf anderen. Und ihr könnt natürlich diesen Podcast abonnieren. Das hilft immer, in unserer vollen hektischen Welt keine Folge zu verpassen. Macht's gut.
Das war Beste Vaterfreuden, eine Produktion von Auf die Ohren.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Hallo, ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Ihr kennt uns vielleicht schon vom True Crime Podcast Mord auf Ex.
Eigentlich sprechen wir da ja jede Woche über Verbrechen. Mhm. Aber da gibt es ja noch ein anderes Thema, das die Menschen und uns schon immer fasziniert hat:
die Liebe. krasse Geschichten, die wirklich passiert sind. Bonnie und Clyde zum Beispiel.
Cleopatra und Caesar.
Oder Diana und Charles.
Oder halt Camilla.
Liebe gibt's bei True Love aber auch nicht nur im klassischen Sinne. Es geht auch um Familie, um die Liebe zum Beruf oder sich selbst oder Freundschaft.
Am besten sind ja auch die Filme, wo dann am Ende steht, nach einer wahren Begebenheit. Mhm. Das sind so Geschichten, die kannst du dir eigentlich gar nicht ausdenken.
Ja.
Und das gibt's jetzt eben als Podcast. Und das Ganze heißt True Love.
Ja, der Name sagt es eigentlich schon, aus True Crime wird True Love. Krasse Geschichten, Plot-Twists und verrückte Protagonisten. Es ist also in anderen Worten ein Podcast für alle, die True Crime hassen, aber auch für alle, die True Crime lieben. Macht euch bereit für ein neues Podcast-Genre, True Love. Oh, ich kann es gar nicht abwarten, euch die Geschichte zu erzählen von zum Beispiel dem Jungen, der nach seiner Mutter gesucht hat. Jahrelang, auch wenn ich wahrscheinlich dabei heulen werde.
Oder die Geschichte von Sissy. Also der Film ist nichts dagegen.
Ab dem 20. Oktober, überall wo es Podcasts gibt, True Love. Echte Geschichten, wahre Liebe.
Voller Werbespruch, oder?
Ja, aber es ist ja auch schön. Der Podcast macht ja glücklich.
Ja, deswegen jetzt am besten direkt abonnieren.